Sie alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die Zeit, mit euch zusammen in dem Wort Gottes zu verbringen. Lasst uns zusammen das Buch Daniel aufschlagen und wir möchten heute den zweiten Abschnitt in dem zweiten Kapitel betrachten. Das ist die Seite 973. Ein etwas längerer Abschnitt, aber wir werden ihn heute betrachten, weil es ein einheitlicher Abschnitt ist. Kapitel 2, Vers 24 bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 49. Ich möchte diesen Abschnitt zunächst uns lesen. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm: Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsazar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und dem Gesicht deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz. Seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, wie sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen. Und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum, nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und dein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ihr Eisen mit Ton nicht vermischt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich vor dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschen losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl, ihm Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sedrach, Messach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Ich möchte noch einmal beten. Unser himmlischer Gott, wir möchten uns jetzt unter dein Wort stellen und dich um Gnade bitten, dass du uns erleuchtete Augen schenkst, auf dein Wort Acht zu geben und zu wissen, was du in deinem Wort geschrieben hast, mit dem Ziel, Herr, das, was du uns lehrst, in unserem Leben anzuwenden, zu deiner Ehre. Amen. Wir haben das letzte Mal das Vertrauen des Nebukadnezars dem Vertrauen Daniels gegenübergestellt gesehen. Und wir haben gesehen, dass das Selbstvertrauen Nebukadnezars zu Sorgen und zu Ängsten ihn geführt hat und letztendlich zu dummen Entscheidungen. Und wir haben gesehen, dass das Gottvertrauen Daniels in Ruhe und Gelassenheit geschenkt hat und ihn zu weisen Entscheidungen geführt hat. Daniel, der Gott so sehr vertraute, tat genau das, was jeder Christ in Schwierigkeiten oder in anderen leidvollen Situationen tun muss, zu Gott fliehen. Und Gott antwortete Daniel und seinen Freunden und offenbarte den Traum und dessen Deutung. Und am Ende haben wir gesehen, dass Daniels Gottvertrauen in der Anbetung Gottes mündete. Aber wir sind hier stehen geblieben, wo sich die Lage noch nicht entspannt hat. Noch hat sich die gefährliche Situation nicht entspannt. Noch ist die Angst Nebukadnezars unermesslich groß. Noch immer findet er sich keine Ruhe. Noch immer gilt der grausame Befehl. Noch sind die Henker unterwegs in die Häuser der Weisen und Chaldäer, um sie in Stücke zu hauen und ihre Häuser zu Misthaufen zu machen, weil sie den Traum Nebukadnezars weder wiedergeben konnten noch deuten konnten. In dieser schwierigen Situation macht sich der 17-jährige junger Mann, Daniel, auf zum Arioch, dem obersten Henker, der den direkten Befehl von Nebukadnezar bekommen hat, alle Weisen aus dem Morgenland umzubringen, und bittet um eine weitere Audienz. Wir haben gelesen im Vers 24, daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Das Leben vieler Väter, die von ihren Frauen getrennt werden mussten, vieler Väter, die von ihren Kindern niedergemetzelt werden mussten, lastete auf den Schultern diesen 17-jährigen Jungen. Zudem das Leben seiner lieben Freunde und nicht zuletzt das eigene Leben. Heute werden wir weiter in dem Text gehen und schauen, wie Gott diesen wunderbaren Mann, sein Werkzeug, gebraucht, um sich selbst zu verherrlichen. Und den Titel über die Botschaft, die ich heute über den Text überschrieben habe, habe ich genannt: Die Welt im Schatten des Königreiches Gottes. Die Welt im Schatten des Königreiches Gottes. Und wir möchten in diesem Text, den wir heute vor Augen haben, drei ausschlaggebende Folgen anschauen, dass eigentlich die ganze Welt sich im Schattenreich oder im Schatten des Königreiches Gottes sich befindet. Im Vers 24 bis 30 schauen wir uns den Punkt an: Stelle Gott ins Zentrum der Ereignisse. In dem zweiten Punkt, Vers 31 bis 45, schauen wir uns die Folge oder die Antwort auf die Frage, warum stellen wir Gott ins Zentrum der Ereignisse? Und das ist der Punkt: Wisse, dass dein Königreich keinen Bestand hat. Und am Ende, im Vers 46 bis 49, schauen wir den Punkt an: Unterwerfe dich dem Königreich Gottes. Stelle Gott ins Zentrum der Ereignisse. In dem ersten Abschnitt sind hier zwei Menschen, die zum Vorschein kommen, zum einen Arioch und zum anderen Daniel. Obwohl der Daniel zum Arioch gekommen ist und gesagt hat: Führe mich zum König, damit ich ihm die Deutung des Traumes wiedergeben kann, stellt Arioch sich ins Zentrum der Ereignisse im Vers 25. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm: Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. So läuft es zumeist ab in unserem Leben. Hat eine Sache Aussicht auf Erfolg, dann will jeder der Urheber dieser Sache sein. Läuft aber eine Sache schief, dann will sich keiner daran beteiligt haben. Stelle Gott ins Zentrum der Ereignisse. Der Mensch liebt es selbst, im Zentrum der Ereignisse zu stehen, so wie dieser Arioch. Mit was das Herz erfüllt ist, das kommt zum Mund über. Ich habe einen Mann gefunden. Menschen, die Geschichten erzählen, die du vielleicht schon immer wieder gehört hast. Menschen, die geprägt werden von ihren Erfahrungen, von ihren Erlebnissen. Aber die eigentliche Botschaft, wenn du eine Geschichte von einem Menschen hörst, was er mal erlebt hat, ist nichts anderes wie: Damals stand ich im Zentrum. Und in dieser Geschichte, als das passiert ist, da stand ich auch im Zentrum. Und damals habe ich das so gemacht und hier habe ich so reagiert, da habe ich das gesagt und jenes. Das ist die eigentliche Botschaft aller Geschichten von Menschen, die über sich selbst reden. Das ist Unglaube. Das ist eine Verleugnung dessen, dass es einen Gott gibt. Du denkst dann nicht gottzentriert. Du sehnst dich nach Ansehen, nach Hochachtung, nach Akzeptanz. Egal, was du in deinem Leben erlebt hast, es geht nicht darum, was du gemacht hast, wie du reagiert hast, was du gesagt hast, was du gemacht hast. Es geht darum, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Stelle Gott ins Zentrum der Ereignisse. Und genau das tut hier Daniel. Als der König Nebukadnezar im Vers 26 ihn förmlich in Versuchung bringt: Kannst du mir meinen Traum erzählen? Wie oft wirst du doch versucht zu sagen: Ja, das kann ich. Nicht so Daniel. Daniel sagt im Vers 27, nicht ich bin derjenige. Er ist ein weiser Mann und sagt: Kein Weiser kein Wahrsager, Traumdeuter, kein Zeichendeuter kann dem König das verkündigen, was er verlangt. Im Vers 28 macht Daniel wieder deutlich, dass Gott allein die Geheimnisse offenbart. Siehe diesen Gegensatz. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Im Vers 29 macht wieder der Daniel deutlich, Gott hat dir mitgeteilt, was geschehen soll. Im Vers 30 macht er deutlich, die Weisheit des Traumdeutens liegt nicht bei mir, sondern bei Gott. Im Vers 36, als er zu der Deutung des Traumes kommt, beachte, was er sagt. Nun wollen wir. Er traut sich nicht mal zu sagen, ich möchte jetzt weiter die Deutung erzählen. Wir. Spricht von der Perspektive Gottes aus. Im Vers 37 spricht Daniel ebenso gottzentriert. Stellt Gott in das Zentrum der Ereignisse. Gott hat dich zum König der Könige gemacht. Gott hat dir Macht gegeben. Gott hat dir Stärke verliehen. Gott hat dir Ehre gegeben. Und die ganzen Menschen um dich herum und die Tiere unter deine Macht hingestellt. Das war Gott. Und im Vers 49, in dem letzten Vers, als Nebukadnezar ihn so reich beschenkt und praktisch ihn mit Gold überschüttet. Was macht der Daniel? Meine drei Freunde. Er denkt nicht mal an sich selber in diesem Augenblick. Er stellt Gott in das Zentrum der Ereignisse. Gott hat dir dein Stimmorgan und die Zunge gegeben, damit du auf ihn zeigst, egal in welchen Umständen du dich befindest. Mit einem gottzentriert denkenden Menschen hat man Freude in der Gemeinschaft. Wenn ein Mensch, wenn er spricht, über Gott redet, über das, was Gott gemacht hat in seinem Leben, dann wird man ermutigt, dann wird man erbaut, dann bekommt man Freude. Wenn ein Mensch deutlich macht, dass alles von Gott her gesehen werden muss, dass Gott erfüllt, Gott lenkt, Gott bewahrt, Gott führt, Gott bewirkt, Gott schafft, Gott schenkt, Gott ermutigt, Gott tröstet. Oft geschieht es aber so, dass wir in der Gemeinde viel über Gott reden, viel über Gott nachdenken. Aber dann sitzen wir im Auto auf dem Nachhauseweg, dann sitzen wir am Abend zu Tisch und reden über uns selbst. Dann sitzen wir bei Besuch, dann machen wir verschiedene Treffungen und wir reden nicht über das, was wir hier am Sonntag bekennen. Mit was das Herz gefüllt ist, redet der Mund. Wenn das nächste Mal so ein Nebukadnezar oder so ein Arioch zu dir kommt und sagt, Mama, schau mal, was für ein schönes Bild ich gemalt habe. Kannst du bitte in Jubel vor mir ausbrechen und mir sagen, wie groß und klug ich doch geworden bin, damit ich mich gut fühle? Nichts anderes möchte ein Kind, der zu dir kommt. Auch wenn er das noch nicht versteht, aber die sündige Natur der Selbstverherrlichung liegt in seinem Herzen. Und oft machen wir genau das, was es möchte. Anstatt zu sagen, das, was du hier getan hast, macht deutlich, dass es einen Gott gibt. Und dein Denkvermögen, deine Fantasie zeigen auf Gott, der dir das geschenkt hat. Ist Gott nicht mächtig, mein Junge oder mein Mädchen? Ist Gott nicht wunderbar? Das möchte das Kind vielleicht nicht hören. Aber dazu musst du ihn führen. Aber oft Gebrauchen wir das Talent unseres Kindes, um uns selbst genauso ins Zentrum zu stellen? Machen Bilder, reden darüber im Umkreis. Und oft sitzen Eltern zusammen und erzählen sich gegenseitig, was ihre Kinder so alles machen und wie klug sie doch schon sind. Mit was das Herz voll ist, spricht der Mund. Wenn du aufhörst, in deinem Wortschatz gottzentriert zu denken, wenn in deinem Wortschatz, nicht in der Gemeinde, nicht im Gottesdienst im Alltag, das ist genauso ein Gottesdienst, wenn du da aufhörst, über Gott zu reden, dann redest du nur über dich selbst, wie groß du bist, was du alles geleistet hast, was du gesagt hast, wie du reagiert hast. So wie Nebukadnezar, Arioch, alle Menschen damals und auch heute, musst auch du wissen und dir immer wieder der Tatsache bewusst werden, dass nicht der Mensch das Zentrum der Ereignisse ist, sondern er ist auf dieser Erde, um auf seinen Schöpfer hinzuweisen. Und genau das tut Daniel. In seinem Alltag, in dem Moment, wo er die Gelegenheit dazu hat. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Warum? Warum stellen wir die Ereignisse oder in den Ereignissen, in denen wir uns befinden, stellen wir Gott ins Zentrum? Weil unser Königreich keinen Bestand haben wird. Wisse, dass dein Königreich keinen Bestand hat. In den Versen 41 bis 45 lesen wir, wie Daniel über den Inhalt des Traumes von Nebukadnezar spricht. Der König sah ein erhabenes, gewaltiges und furchterregendes Bild in seinem Traum. Eine menschenähnliche Statue, ein Standbild. Und diese Statue war so groß und so gewaltig vor dem König Nebukadnezar. Und sie glänzte außergewöhnlich in ihrer Erscheinung. Und diese Statue bestand überwiegend aus verschiedenen Metallen, Gold, Silber, Bronze, Eisen und dann Eisen mit Ton. Hast du darauf geachtet, wie oft hier in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt das Wort König vorkommt? Wie oft hier das Wort Königreich vorkommt? Genau darüber geht es in diesem Bild. Die Statue, sie widerspiegelt die Königreiche der Menschen. Und ein Königreich, es geht hier um vier Königreiche. Das erste Königreich wird von Daniel selbst identifiziert im Vers 37 und Vers 38, wo Daniel sagt, dass Gott dich zum Herrscher über sie alle gemacht hat. Du bist das Haupt aus Gold. Das erste Reich, der Kopf, das Haupt der Statue, war aus vollkommenem Gold, gediegenem Gold oder aus reinem Gold. Und das ist der König Nebukadnezar und sein Königreich. Und das Zeichen oder das Merkmal des Königreiches Nebukadnezars war Gold. Wir lesen in der Wegführung Jerusalems oder in der Wegführung Israels, wie Nebukadnezar in den Tempel eingedrungen ist und die goldenen Geräte aus dem Tempel gestohlen hat. Der König Nebukadnezar, das werden wir auch im nächsten Kapitel sehen, er liebte Gold. Das war sein Merkmal. Das war für ihn das wertvollste Metall, das es gibt auf der Erde. So ist es heute auch noch. Und er hat überall, wo er nur konnte, alles aus Gold gemacht. Über die drei anderen Reiche, die hier namentlich nicht benannt werden, aber in der Geschichte sind sich die meisten bibeltreuen Ausleger einig, dass das zweite Reich, das silberne Reich, das Medo-Persische Reich war, welches das Reich Nebukadnezars ablöste. Und Silber war das Kennzeichen dieses Reiches. Medo-Persien entwickelte ein umfassendes Steuersystem in der Währung Silber und sie füllten ihre Kassen mit Tonnen von Silber. Das nächste Reich, was das Medo-Persische Reich ablöste, war das Reich von dem Alexander des Großen, das Griechische Reich. Und dieses Griechische Reich war geprägt oder war gekennzeichnet von Bronze. Alexander der Große war der Erste, wenn man einen Krieger, einen griechischen Krieger mit einem medopersischen Grieche vergleicht, so sah der griechische Krieger ganz anders aus. Er sah wie ein Gerüst aus Bronze aus. Eine bronzene Waffenrüstung, ein Helm aus Bronze, ein Brustpanzer aus Bronze, ein Schwert ebenso aus Bronze. Und dann das Römische Reich, das Eiserne Reich, wie es genannt wird auch. Das barmherzigloseste Reich, das es jemals gegeben hat, das Römische Reich, welches viele Christen dahin gemetzelt hat und gekreuzigt hat. Allein wenn wir an 70 nach Christus denken. Und wir sehen hier in diesem Bild, dass Gott Nebukadnezar offenbart, dass ein Reich das andere ablösen wird hier auf dieser Erde. Ein Königreich löst das andere Königreich ab. Ein Reich glänzt durch seine Einheit, so wie Gold. Ein anderes Reich glänzt durch sein Machtterritorium, so wie Medo-Persien oder noch mehr Griechenland. Das nächste durch seine Stärke, so wie Rom. Und was uns hier noch auffällt in diesem Bild, dass der Wert, das Gewicht und die Sprödigkeit der Königreiche nimmt immer mehr ab. Gold ist das zäheste Material von allen Materialien, die auf dieser Statue sind. Es ist das wertvollste Material und das schwerste Material. Silber ist nicht mehr so viel wert, hat nicht mehr so viel Gewicht und ist nicht mehr so weich. Es ist ein bisschen härter als Gold. Bronze ist noch etwas härter als Silber. Eisen ist noch spröder. Und die Füße gehen von Eisen in ein Gemischmaterial aus Eisen und Ton. Wenn man Eisen und Ton bis zu ihrem Schmelzpunkt aufschmelzt und das zusammenmischt und es abkühlen lässt, dann wird aus diesem Geklump nichts, man kann aus diesem Geklump nichts machen. Man kann das Material nicht bearbeiten, weil der Ton gar nicht an dem Eisen hängt. Es klebt sich gar nicht so fest daran wie eine andere Legierung. Und das zeigt im Vers 43 lesen wir, dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ihr Eisen mit Ton nicht vermischt. Und dieses Bild zeigt uns, dass die Menschen immer mehr und immer mehr ins Unglück stürzen. Immer mehr werden sie wertloser. Immer mehr nimmt die Sünde überhand. Immer mehr werden sie uneinheitlicher. Sie werden immer mehr zerbrechlicher, bis sie ganz in die Brüche gehen und zerstört werden. Und als nächstes, was Nebukadnezar sah, ist ein Stein, plötzlich aus dem Nichts, der die Statue an den Füßen trifft. Und das macht uns hier deutlich, auch der Daniel in Vers 44, das ist der Dreh- und Angelvers in diesem Kapitel und auch im ganzen Daniel-Buch. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Der Stein kommt aus dem Nichts, ohne Hinzutun von Menschen. im Neuen Testament erfahren wir, wer der Stein ist. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus, der von sich selbst immer wieder gesagt hat, dass er der Fels des Ärgernisses ist. Jesus Christus, von dem Paulus in Bezug auf das Alte Testament spricht, aus dem Felsen, wo das Wasser hinausgegangen ist. Und er sagt, der Fels aber war Christus. Und der Stein, von dem Petrus spricht, der Stein des Anstoßes und der Fels des Ärgernisses, den die Bauleute verworfen haben. Er ist zum Eckstein geworden. Und die Bogotnezer sieht, wie dieser Stein diese Statue an den Füßen trifft und nicht nur die Füße zermalmt, sondern von Kopf bis Fuß die ganze Statue sich praktisch in Luft auflöst. In ein Hauch von nichts. Und dann beginnt das große Reich Gottes. Und der Stein wächst, bis es die ganze Erde erfüllt. In diesem Kapitel und auch im ganzen Buch Daniel geht es nicht um Nebukadnezar. Es geht nicht über den Traum oder über irdische Königreiche auf dieser Erde. Viele Menschen verrennen sich in diesen Deutungswahn. Was bedeutet das? Wo sind wir gerade? Darum geht es nicht. Das ist nicht der Hauptaugenmerk des Traumes von Nebukadnezar. Der Traum zeigt, dass Gott alles weiß, weil er die Geschichte schreibt. Und der Traum zeigt, dass Gott alles in seiner Hand hält. Der Traum zeigt, dass Gott souverän ist und dass er der wahre König ist und dass er alles unter seiner Kontrolle hält. Das ist der Inhalt und die Kernaussage dieses Traumes. Jede Macht und Gewalt muss dem Reich Gottes weichen. Der Traum vom Standbild zeigt, wie das Königreich der Menschen auch aussehen kann. Ob es eine Anarchie ist, ob es ein Kommunismus ist, ob es ein Kapitalismus ist oder ein Reich, wie wir es heute haben, demokratisch. Jedes erdenkliche, von Menschen gemachte System muss oder befindet sich letztendlich im Schatten des Königreiches Gottes. Gott ist derjenige, der die Macht gibt. Gott ist derjenige, der die Zeiten festsetzt. Und Gott ist derjenige, der die Mächte und Gewalten wieder absetzt. Gott ist derjenige, der alle Menschenreiche zermalmen wird und seinem großen Königreich unterwerfen wird. Das ist die Hauptaussage von diesem Traum. Und von einer Seite ermutigt uns das natürlich, wenn wir die politische Lage anschauen, wenn wir sehen, wie, so wie wir es im Psalm 2 heute gehört haben, dass die Nationen toben. Sie toben nach ihren Reichen. Sie möchten herrschen, sie möchten ein Reich aufbauen, sie möchten Frieden haben. Es tröstet uns von einer Seite. Aber ich möchte heute auch ganz persönlich werden und persönlich dein Leben ansprechen. Genauso wie Gott die Regierung aufgestellt hat und ihr die Macht und Ehre gegeben hat und Unterwerfung geschenkt hat, hat er auch dich in das Leben seines Reiches hingestellt. Als Vater, als Mutter, als Ehemann, als Lehrer, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Nachbar. Und hat dich aufgestellt in seinem Königreich, damit du ihn ins Zentrum stellst. Damit du dich seinem Reich unterwirfst. Und was tust du? Wie lebst du in dem Königreich Gottes? Jeder Mensch denkt, spricht und handelt entsprechend eines gewissen Wertesystems, das er hat. Du bist heute hier, weil du an ein bestimmtes Wertesystem, das in deinen Gedanken ist, ein Gebäude aus Gedanken, ein System, wie die Welt funktioniert, was du über die Wissenschaft denkst, was du über den Glauben weißt, was du über das Wort Gottes weißt, alles, was dich ausmacht, deine Gedanken, deine Meinungen, deine Erkenntnisstände, sie sprechen von einem Wertesystem, das du hast. Und die Tatsache ist, egal ob du in deinem, wie und wann du in deinem Alltag handelst, zeigst du, was für ein Wertesystem du vertrittst. Und oft kultivierst du die Menschen um dich herum in dein Wertesystem hinein. Zum Beispiel eine Ehefrau kultiviert ihren Ehemann in den Regeln ihres Wertesystems. Und die Regeln ihres Wertesystems besagen, weil du mir jetzt so blöd gekommen bist, werde ich dich mit Verachtung strafen. Ich werde dich ignorieren, bis du wieder angekrochen kommst. Und der Mann macht es 4-5 Mal mit und dann versteht er, okay, ich darf mit meiner Frau nicht mehr so umgehen. Und unterwirft sich ihrem Wertesystem und handelt nach dem, so wie sie denkt. Ein Wertesystem. Ein Vater, der beim Zeitungslesen im Haus seine Ruhe und seinen Frieden haben will, er kultiviert genauso seine Familie in seinem Wertesystem. Und sein Wertesystem bedeutet, wenn er Zeitung liest, dann bedeutet es, alle müssen ihn in Ruhe lassen. Und wie stülpt er sein Wertesystem seinen Familienmitgliedern auf, wenn er Zeitung liest? Nun, wenn er gestört wird, dann bricht er in Zorn aus. Und das macht er so lange, bis alle ihn in Ruhe lassen. Und irgendwann mal schafft er es auch. Und die Kinder werden und die Ehefrau werden ihn auf den Spähen, auf den Zehenspitzen umschleichen, wenn er die Zeitung in der Hand hält. Sein Wertesystem in dem Königreich Gottes, man beachte. Die Kinder werden genauso von ihren Klassenkameraden kultiviert. Dann kommen sie nach Hause und sagen, Mama, diese Jacke ziehe ich nicht mehr an. In der Schule wurde ich ausgelacht. Die haben gesagt, es sieht aus wie ein Bademantel. Kauf mir bitte eine Jacke von Tommy Hilfiger, so wie mein Freund hat. Sie werden kultiviert. Das Wertesystem der Klassenkameraden wird den Kindern, unseren Kindern aufgestülpt. In einer Familie, wo Menschen zusammenleben, kann man ab und zu meinen, dass manche Dinge lebendig werden. Sie bekommen Beine und verschwinden irgendwohin an einen Ort, wo man sie nicht mehr findet. Und meistens hört man einen Rufen aus dem Haus, wer hat mein Aufladkabel? Was ist die häufigste Antwort? Da sind 5 Leute in einem Haushalt und einer sucht ein Aufladkabel und 4 haben sagen, wir haben das nicht genommen. Und wir haben auch nicht gesehen, wo das war. Was jetzt folgt, ist ein Bau an deinem Wertesystem, das du hast. Jetzt wird sofort alles unterbrochen. Jeder schaut in seinem Zimmer nach und in 5 Minuten liegt das Aufladkabel hier auf diesem Tisch. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fahren wir nicht ins Schwimmbad. Und das Abendessen heute, das wird spartanisch ausfallen. Ich sage nur Brot und Wasser. Und der gemeinsame Filmabend heute wird auch vergessen. Und dann wird ganz wild durch das Haus gerannt, es wird gesucht, bis das Kabel hier wirklich gefunden wird. Und das nächste Mal wird dieses Kabel nicht mehr genommen. Ich habe mein Wertesystem, meine Familie aufgestülpt in dem Königreich Gottes. Das Problem ist, niemand von uns kommt bei der Situation auf die Idee, zum anderen zu sagen, du, weißt du was, ich bin gerade dabei, mein Verständnis von der Welt, mein Wertesystem, dir aufzustülpen. Deswegen mach lieber das, was ich sage, sonst geht es dir schlecht. Aber genau das tust du oft. Und weißt du was? Genau für dich gilt der Vers 34 und 35. Du sahst zu, bis ich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschen, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurde Eisen und Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie. Gott ist daran interessiert, dein Wertesystem, dein Verständnis von der Welt, dein Verständnis von Regeln in deinem Haus, durch die du selbst ein Königreich aufbaust, zu zerstören. Nicht einfach zu zerstören, zu zermalmen, in einen Hauch von nichts aufzulösen. Und er sagt hier, dass dein Wertesystem, dein Reich, wie Spreu bei den Sommertennen verschwindet. Im alten Orient, ganz anders als die Traktoren es noch nicht gab, hat man so einen Dreschstock genommen und man hat mit dem Dreschstock auf die Weizen eingehauen und damit bewirkte man, dass diese Hülle von den Körnern aufgegangen ist. Und jetzt musste man die Körner von dieser Hülle trennen. Und dazu gab es eine Schaufel, eine große Schaufel, die man vor sich gehalten hatte mit zwei Griffen. Und man hat dieses Gemisch aus Körnern und aus Hülsen, also aus den Hüllen, aus den Resten von Spreu, in diese Schaufel getan und hat man diese Schaufel hochgeschleudert, sodass der ganze Gemisch hoch flog. Und in dieser Zeit trennten sich die Körner vom Spreu. Man musste es draußen tun, wenn es windig war. Und in dem Wind wurde der Spreu weggefegt. Und Gott sagt, genauso werde ich dein Wertesystem zermalmen. Genauso werde ich dein Königreich zermalmen und es in einen Hauch von nichts umwandeln, weil ich der König bin. Weil Gott auf dem Thron sitzt. Weil Gott derjenige ist, der in das Zentrum deiner Ereignisse hinein muss. Ich komme kurz noch zum letzten Punkt. Die Folge dessen ist, unterwerfe dich dem Königreich Gottes. Als Nebukadnezar das gehört hat, betete er den Gott Daniels an. Auch wenn er hier noch nicht wiedergeboren war. Das werden wir in Kapitel 3 sehen. Aber dieses erschreckende Ereignis, dass Gott eigentlich der König ist, der über alle regiert, muss dich genauso in die Unterwerfung des Königreiches Gottes hineinführen. In Kolosser Kapitel 1, Vers 13 bis 14 lesen wir, Kolosser Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Er, Christus, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Du bist als ein Kind Gottes in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt worden. Lebe in diesem Königreich. In der Unterwerfung deines Schöpfers. Christus ist derjenige, der der Stein ist, der jedes andere Reich zerstört. Christus ist derjenige, der gesagt hat, wenn du mir folgen willst, wenn du in meinem Reich sein möchtest, dann musst du dich selbst töten. Jeden Tag. Und Christus bezahlte deswegen die Schuld für jeden selbstsüchtigen Wunsch, den du hast heute. Für jeden Gedanken, für jede selbstsüchtige Tat, da du dich selbst ins Zentrum rücken möchtest. Dafür hat Christus sein Leben gegeben, damit du in seinem Königreich dienen kannst. Du musst nicht länger deine Gedanken und Motive schönreden. Hör auf zu sagen, dass du Christus dienst, während du hier dich zu Christus bekennst, verleugnest du Christus zu Hause, weil du eben dein Wertesystem den anderen überstülpst. Christus ist gekommen, um dein Reich zu zerstören und dich seinem Reich zu unterwerfen. Und er wird es hinbekommen. Christus ist mächtig. Christus ist der König der Könige. Er hat sein Blut dafür vergossen, um dein Ich zu zerstören. Und er wird es zerstören. Es wird ihm gelingen. Nun kannst du aufstehen und gegenüber dieser selbstzentrierten Einstellung deines Wertesystems Nein sagen und dich dem Königreich Gottes unterwerfen und ein Bürger seines Reiches zu sein. Dazu hat Gott dich bestimmt. Dazu hat Gott dich dort hingestellt, wo du jetzt bist. Zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Amen.